Alleluia, alleluia, alleluia. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Alleluia, alleluia, alleluia. Das Evangelium steht bei Matthäus im 3. Kapitel. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu wecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, vor dem inneren Auge aller Menschen, ja wirklich fast aller Menschen, steht das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat, aber ein Bild von ihm leuchtet auf in uns. Mach einen Test. Zeige 20 Porträtbilder von bedeutenden Leuten. Fast jeder, nicht nur in unserem christlich geprägten Kulturkreis, fast jeder wird Jesus herauskennen. Das ist die wahre Ikone, das wahre Bild, das Gott in uns eingesenkt hat. Das ist der, der Mensch geworden ist als Gott in unserer Welt. Manche sagen, das bedeutet gar nichts, dass die Christus-Ikone, sein Bild, erkannt wird. Es bedeutet nichts, solange die Menschen nicht auf Jesus hören und nicht an ihn glauben. Ich sage, doch, es bedeutet etwas, dass das Bild Jesu in unserem Bewusstsein ist oder in unserer Tiefe. Es bedeutet etwas, dass wir ihn identifizieren. Es bedeutet sehr viel. Wenn du Jesus erkannt hast, auf irgendeinem, vielleicht sogar kitschigen Bild oder einer beeindruckenden Ikone, dann kann ich dir sagen, oder jemand anders oder der Geist Gottes kann dir sagen, folge dem. Und er wird dich über die Abgründe in deinem Leben hinwegführen. Ich kann sagen, glaube an ihn und er wird dich retten aus Verzweiflung und Angst. Ich kann sagen, vertraue ihm, dessen Bild in dir ist. Und alles Gute, was in dir liegt, wird aufblühen und stärker sein als das Böse, stärker als die Dornen und Disteln, stärker als alle Dämonen und sogar stärker als der Teufel. Solange das Bild unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus in dir noch nicht ausgelöscht ist, solange es noch aus der Tiefe deines Herzens neu hervortreten kann in dein Bewusstsein, solange bist du ansprechbar, berührbar, solange hat Gott dich vorbereitet auf den Augenblick, wo er neu Kontakt mit dir aufnimmt. Sicher wirst du weglaufen vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus Christus, vor seinem Bild. Sicher wirst du erstmal weglaufen. Du wirst sagen, was alle sagen. Jeder glaubt an etwas, der eine an dies, die andere an das. In der Radikalität des Johannes sage ich bla bla bla. Das ist das übliche bla bla. Du wirst weglaufen. Sicher wirst du oft in Sackgassen hineinfahren mit deinem Leben. Der Weg zur wahren Liebe, der Weg zum echten Glauben, der Weg zu dir selbst ist nicht leicht zu finden. Und das Leben, das wir leben, und die Gesellschaft, in der wir leben, führt uns in die Irre und lenkt uns ab. Trotzdem, in aller Dunkelheit und Verwirrung leuchtet das Bild des Erlösers immer wieder auf. Dem totalen Schiffbruch kannst du entgehen, wenn du auf diesen Leuchtturm achtest. Neben das Bild des Erlösers Jesus Christus tritt an zweite Stelle das Bild seiner Mutter Maria. Historisch wissen wir sehr wenig über Maria. Aber Gottes Geist hat das Bild dieser Frau aufblühen lassen und es zur Brücke gemacht, die uns zu Christus führt. Protestanten sagen oft einfach die Maria und verharren in einer Distanziertheit, die ihre Gründe hat in der Geschichte der Reformationszeit. Das wäre eine eigene Predigt wert. Wenn wir aber hören, wie die Ostkirche Maria nennt, die allheilige Gottesgebärerin, dann ahnen wir, welche geistlichen Schätze in dem Bild dieser Frau darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Auch hier, wir wissen nicht, wie sie ausgesehen hat, aber ihr Bild strahlt uns auf. Ich war nicht auf dem Kirchentag und sage, in der Nachfolge der harten Predigten des Johannes, ich sage zugespitzt, Gott muss nicht gegendert werden oder queer umtätowiert werden. Habt ihr das Bild von diesem struppeligen Pastor mit dem reformierten Bäffchen gesehen? Gott ist queer. Dieser Quatsch zieht vorbei. Wir können uns entscheiden, reagieren wir wie Johannes, nehmen die Axt, holen aus und zielen auf die Wurzel, oder machen wir es wie Jesus bei seinem Prozess. Absurditäten wurden ihm vorgeworfen. Sie werden noch nicht mal überliefert von den Evangelisten, was die falschen Zeugen da vorgetragen haben. Wie hat Jesus reagiert? Er sagte kein Wort. Und das nehme ich mir auch vor. Ich werde kein Wort zu diesem Unsinn sagen. Das ist ja noch nicht mal eine Irrlehre, die man korrigieren könnte. Solchen Unsinn lässt man vorbeiziehen. Ich empfehle es auch euch. Das Weibliche, das Mütterliche, das sehr wichtig ist, ist ja da in unserem Glauben, im Bild dieser Frau. Sie ist demütig und gleichzeitig Anführerin einer Revolte, die die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhebt. Maria ist also nicht der Inbegriff des traditionellen konservativen Frauenbildes, ganz und gar nicht. Mehr brauchen wir nicht. Gott muss nicht gegendert werden. Jetzt kommen wir zu dem Bild, vor dem wir heute einen Augenblick verharren wollen. Es ist das drittwichtigste Bild der Christenheit. Nicht so bekannt wie Christus, der Herr und Erlöser, nicht so vertraut wie die Mutter Maria. Es ist das Bild des letzten großen Propheten. Es ist das Bild Johannes des Täufers. Auf den Ikonen erkennen wir ihn an seinen strubbeligen Haaren und an dem Kamelhaarmantel. Im Evangelium hören wir, dass er ein Asket war, in der Wüste ein strenges Leben führte, kein Alkohol, kein Fleisch, wilder Honig und Heuschrecken. Johannes lebte in der Wüste, stellte das moderne städtische Leben der damaligen Zeit radikal in Frage und hielt strenge Predigten. Da war er anders als Jesus. Strenge Predigten sind bei Jesus die Ausnahme, bei Johannes die Regel. Zu den Frommen, die genau nach der Bibel leben wollten, den sogenannten Pharisäern, und zu den gebildeten Theologen, den Sadduzäern, sagte er: Ihr Schlangenbrut, der Zorn Gottes wartet auf euch, wenn ihr euer Leben nicht radikal ändert. Überhaupt war der Wellness-Faktor seiner Predigten sehr gering. Er sagte zum Beispiel: Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Mit drastischen Worten verlangte Johannes, dass die Menschen eine totale Kurskorrektur ihres Lebens vornehmen. Nicht ein bisschen Frieden, nicht ein wenig mehr Glaube, ein bisschen mehr Liebe oder mehr Hoffnung. Nein, Johannes verlangte eine Umkehr. Metanoia, konsequent, radikal. Dafür hat er ja am Ende auch seinen Kopf hingehalten und verloren. Zum Zeichen für die Bereitschaft, ganz neu anzufangen, bot Johannes die Taufe im Jordan an. Es ist ein Reinigungsritual, darf nicht verwechselt werden mit der christlichen Taufe. Mich hat man gelehrt, anders als Johannes zu sein. Du darfst als Pfarrer nicht anders sein. Du musst als Pfarrer so werden, wie die Menschen sind. Dadurch, wurde mir gesagt, käme man den Menschen nah. Indem man so ist wie sie, käme man ihnen nah. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich habe es nicht so erlebt. Man hat mir gesagt, du musst mit den Menschen leben, ihre Sprache sprechen, ihre Kleider tragen, ihre Musik hören, auf sie eingehen, darf sie nicht vor den Kopf stoßen. Johannes war ganz anders. Die Leute damals hatten offenbar aber genug von denen, die ihnen aufs Maul schauten und nach dem Munde redeten. Und es heißt, Zitat, da ging zu ihm hinaus Jerusalem, also die große entwickelte Stadt, eine moderne Stadt damals, ganz Judäa und das ganze Land am Jordan, alle liefen zu ihm. Ich spüre auch heute eine Bereitschaft zu einem gewissen Aufbruch. Eine Bereitschaft, auf Menschen zu hören, die uns nicht nach dem Munde reden, die ganz anders sind, ganz anders leben, als wir es tun. Das Vor-Ort-Christentum, eingepasst und angepasst an unseren Lebensstil, ist in einer Krise. In den 70er Jahren, ich sage es zugespitzt, war es der Kirche sehr, sehr wichtig, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Und einige Male ist es der Kirche auch gelungen, wichtige Beiträge zu leisten. Zuletzt in der Wende, am Ende des Kommunismus, zuletzt. Aber die Kirche hat sich sehr verloren darin, hat dann bei jedem Thema mitgeschwätzt, hat überall was zu sagen und keiner will es mehr hören. Ich glaube, wir haben uns zu sehr als eine gesellschaftliche Kraft oder auch eine gesellschaftspolitische Kraft verschleißt. Ob wir jetzt gesellschaftspolitisch konservativ denken oder progressiv, ganz egal. In diesem wir wollen für die Gesellschaft da sein, haben wir, glaube ich, uns selbst verloren. Heute sind Menschen wieder bereit, zuzuhören, wenn ihnen nicht nach dem Munde geredet wird. Die Menschen brechen auf an andere Orte, muten sich harte, anstrengende Pilgerwege zu, sind bereit, sich durch echte Propheten radikal in Frage stellen zu lassen. Bei Johannes war es schon mal so. 300 Jahre später war es noch mal so und die Leute zogen aus den Städten in die Wüste, auch vornehme Damen mit Gefolge zogen in die ägyptische Wüste zu diesen struppeligen, ungewaschenen Wüstenheiligen und sagten, Vater, sag mir ein Wort. Es lohnt sich, das zu googeln, Wüstenväter googeln oder ein moderner Wüstenvater, ein Methodist, der Kopte geworden ist und am Antoniusgrab lebt, Lazarus L. Anthony, Vater Lazarus, googelt das. Er spricht ein ganz einfaches Englisch. Viele Menschen unterbrechen ihr wohlsituiertes Leben, um auf die Botschaft der Propheten zu hören, auf die Botschaft derer, die so anders sind und für einige Tage ein anderes Leben zu führen. Ob aus diesen Unterbrechungen des bürgerlichen Lebens, ob aus diesen Unterbrechungen unseres komplizierten, überfüllten Lebens sofort eine Umkehr zu Gott wird, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ihr alle wisst, dass Bekehrungen eine lange Vorgeschichte haben, normalerweise. Normalerweise. Manchmal braucht es lange vom Hören zum Tun. Die Christenheit ehrt Johannes als den letzten großen Propheten. Johannes selbst sagte, der nach mir kommt, er meint Christus, der nach mir kommt, ist größer als ich. Und auf dem großen Markt unangepasster Propheten, die es ja heute gibt, kann man das als Kriterium, als Prüfkriterium nehmen, ob diese Leute sich selbst in die Mitte stellen und die Menschen von sich abhängig machen oder ob sie bereit sind, die Menschen auf Gott hinzuführen. Wenn du mit Terminkalender, Zentralheizung und WLAN das normale Leben lebst, wenn du merkst, dass das den Hunger und den Durst deiner Seele nicht wirklich stillt, wenn du merkst, dass du im normalen Lebensstil unserer Zeit keine Erfüllung findest, dann finde dich nicht damit ab. Zerstreue dich nicht, betäube dich nicht mit Drogen, lenke dich nicht ab mit tausend Dingen. Gott will nicht, dass das Leben nur durchgestanden wird. Das Leben soll Erfüllung bringen und Glück. Da haben die alten Propheten der Griechen schon recht gehabt, dass das Leben Glück bringen soll. Nur leider haben sie gemeint, wir finden das Glück in uns selbst. Und wir wissen, wir finden es, ja, aber es kommt von Gott. Das Leben soll nicht nur durchgestanden werden. Das Leben soll Glück bringen. Gott will nicht, dass wir unser Leben nur durchstehen. Beginne also deine Suche nach dem wahren Gott. Dass du den wahren Gott gefunden hast, merkst du, wenn du erkennst, ich habe auch mich selbst bei ihm gefunden. Keine Ahnung, wie dein persönlicher Weg zu Gott aussehen wird. Kann sein, dass dich die Stimme aus der Wüste rufen wird. Es gibt Propheten nach dem Bild des Johannes. Es können strenge Predigten sein. Kann sein, dass die Ausstrahlung des Bildes der Gottesmutter Maria für dich wichtig sein wird. Wenn du vor diesem Bild verharrst, es meditierst, begegnet dir eine Frau, die dir Mut macht, Ja zu sagen zu Christus, ihm, Christus, Raum zu geben in dir. Maria hat Christus geboren. An Weihnachten feiern wir das. Die christlichen Mystiker sagen, dass sich die Geburt des Gottessohnes auch in unserer Seele vollzieht. Sei gespannt auf diese überwältigende, wunderbare Erfahrung. Ich ende, wo ich angefangen habe, beim Bild unseres Erlösers. Christus ist der Anfang und das Ziel unserer Suchbewegungen nach Gott. Ob wir es erkennen oder nicht, er geht neben uns her, in allem hin und her und auf und ab. Und es kann geschehen, dass du plötzlich erkennst, er ist da. Er war immer da. Und Vertrauen gewinnst, er wird da sein. Vielleicht sagst du, warum redet er immer vom Bild? Warum redet er nicht von der Bibel? Das kennen wir doch als evangelische Christen. Warum redet er immer vom Bild? Ich bin der Meinung, dass alles, was die Heilige Schrift über unseren Erlöser sagt, das ist ja sehr viel. Da muss man schon ganz schön viel Bibel lesen, um das alles in sich aufzunehmen. Und das soll man ja auch. Dass das alles zusammengefügt wird zu diesem Bild, das wir in unserem Herzen anschauen können. Und es ist eigentlich, wenn wir über der Heiligen Schrift zur Ruhe kommen, zur Stille und in die Tiefe des Gebetes, dann sagen wir doch auch oft, ich habe die Schrift betrachtet. Ich habe ein Wort der Schrift betrachtet. Schriftbetrachtung. Schriftbetrachtung ist was anderes als Auslegung. Auslegung ist wichtig. Schriftbetrachtung ist noch was anderes. Ihr habt einen schönen Garten da, ja? Da müsst ihr arbeiten. Das ist wie Bibelauslegung, ja? Aber dann geht ihr doch auch da rein, nur um die Schönheit zu betrachten und euch daran aufzurichten. So betrachten wir das Bild unseres Erlösers. Und übrigens, Ikonen, also diese Bilder, Christus, Maria, Johannes und die Heiligen, alle Heiligen sind nach dem Verständnis der Ostkirche in Wirklichkeit Christus-Ikonen. Ein Heiliger bist du, weil du eine Christus-Ikone bist, weil er in dir lebt. Und Ikonen werden ja auch nicht angeschaut, sondern nach orthodoxem Verständnis werden die Ikonen gelesen. Also das Bild wird gelesen und das Wort wird angeschaut. Ihr merkt, es besteht kein Gegensatz zwischen der Frömmigkeit der Ikonen und der Frömmigkeit der Heiligen Schrift. Gott wirkt in beidem und führt uns in beidem zum Ziel. Am Ende fallen die Bilder zusammen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und berufen, Erfüllung zu finden, wenn Gottes Bild in uns aufstrahlt. Wenn ihr das nächste Mal das Bild des Erlösers seht, sei es mit euren Augen oder mit eurem Herzen, dann soll euer Weg gesegnet sein. Egal, ob euer Weg gerade verläuft, auf ein Ziel hin, oder ob ihr gerade auf Umwegen seid. Wenn ihr das Bild des Erlösers seht, sollt ihr gesegnet sein. Sagt Amen zu diesem Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.